Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch,
aber schon noch praktisch. Können Maschinen denken? Wie unterscheiden sie sich vom Menschen? Was können wir besser, was sie? Seit dem Turing-Test in den 1950er Jahren hat sich rund um diese Fragen so viel verändert. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt Guido Berger und wir sprechen heute über den Turing-Test und andere Fragen rund um KI. Guido Berger leitet die digitale Redaktion von SRF und erklärt digitale Technologie und Games und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Ursprünglich studiert hat er Geschichte, dann Audio Engineering, zudem war er als Programmierer tätig. Bei SRF arbeitet er seit 2006, also seit 20 Jahren. Er hat in dieser Zeit unzählige digitale Entwicklungen für uns unter die Lupe genommen und ich freue mich sehr auf den Austausch heute.
Merci vielmals für die Einladung.
Nun, in aller Kürze, was sind die drei grössten digitalen Entwicklungen der letzten 20 Jahre?
Also so seit Mitte 20er Jahre würde ich sagen, sicher die Smartphones, das ist so das Offensichtlichste, weil es Internet zugänglich gemacht hat für viele Leute, nicht nur wenige, und weil wir es immer dabei haben. Also das war ein wichtiger, grosser Unterschied zu vorher. Ich zögere ein bisschen, Social Media zu nennen. Das hat schon die Art und Weise, wie Inhalte verteilt und konsumiert werden, stark verändert. Aber das hat eigentlich vorher schon mit Blogs und einfach so Websites, die man selber bauen konnte, auch schon begonnen. Aber so von der gesellschaftlichen Auswirkung und Diskussion muss man das sicher auch nennen. Und dann Machine Learning. Also, dass man so, dass sich mittlerweile die Technik verbreitet hat, dass Maschinen große Datensätze einsaugen können und Muster darin finden können und mit diesen Mustern etwas tun können. Das, was wir so moderne KI nennen, das scheint mir auch sehr wichtig zu sein.
Ja, wir werden die Definition dann auch noch gemeinsam besprechen. Ist ja gar nicht so einfach. Was ist denn künstliche Intelligenz? Jetzt vor der Theorie noch die Frage, wofür nützt du persönlich KI am meisten und wofür sicher nicht?
Also wenn mit KI jetzt so gemeint sind, einfach so die Chatbots oder so die ChatGPT zum Beispiel, dann nutze ich das eigentlich, um Recherchen zu machen, also um Dinge zusammenzusuchen und in einer kompakten Form einmal auszugeben. Natürlich überprüfe ich das dann alles nochmal und grabe nach, aber so für einen Überblick ist das oft sehr praktisch. Ich nutze es, um Symbolbilder zu machen. Wenn ich jetzt Vorträge mache zum Beispiel, dann mache ich das sehr gerne. Dort funktioniert das gut. Und was ich auch regelmäßig nutze, auch jetzt hier in der Vorbereitung, so als eine Art Coach. Also wenn es darum geht, habe ich etwas richtig verstanden, habe ich etwas richtig gelesen, ich habe die und die Interpretation, kann man das auch anders interpretieren? Und dann gibt es so ein Hin und Her, so ein Gespräch, und das nutze ich oft und gerne.
Und wofür sicher nicht?
News, also Neuigkeiten, Dinge, die die Maschine gar noch nicht wissen kann. Auch sehr seltene Sachen oder Dinge, wo ich weiß, da gibt es wahrscheinlich nicht viele Daten, weil ich dann davon ausgehen muss, dass die Maschine dort weniger gut die richtigen Muster gefunden hat.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt kurz zur Theorie.
Die Theorie.
Der Turing-Test oder «Können Maschinen denken?». In den 1950er Jahren entwickelte der britische Mathematiker und Informatiker Alan Turing den sogenannten Turing-Test. Damit wollte er herausfinden, ob Computer Menschen überlegen sind. Für ihn war das dann erreicht, wenn wir einen Computer für einen Menschen halten. Die Versuchsanordnung war so: Eine Person tauscht sich schriftlich mit zwei Gesprächspartnern aus, die sich in einem anderen Raum befinden. Einer ist ein Mensch, der andere ein Computer. Wenn die Person auch nach einer längeren Konversation nicht sagen kann, welches der Computer war, hat die Maschine gewonnen. 2014 gelingt es dann einem Computer, zum ersten Mal einen Menschen in dieser Hinsicht zu täuschen. Einige brachten diesen Moment schon mit der sogenannten technischen Singularität in Verbindung. Darunter versteht man einen hypothetischen zukünftigen Zeitpunkt, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft. Dadurch würde sie sich dann verselbstständigen, selbst verbessern und Erfindungen machen. Und die Zukunft ließe sich nicht mehr so klar voraussehen. Merksatz, angelehnt an Arthur Schopenhauer: Jeder hält die Grenzen seiner Vorstellungskraft für die Grenzen der Welt. Nun, Guido, kann der Turing-Test etwas zur Frage beitragen, ob Maschinen denken können?
Also das ist eigentlich das Clevere von diesem Aufsatz von Alan Turing, dass er so eine, er macht eine Finte eigentlich. Er beginnt mit dieser Frage, oder können Maschinen denken? Und sagt dann sehr schnell, es ist schwierig überhaupt zu sagen, was wir mit Maschine meinen, und was wir mit Denken meinen, ist unmöglich zu definieren. Und deshalb ist diese Frage eine unpraktische Frage. Das ist eine Frage, die man so auf dem Sofa debattieren kann, aber es ist keine, die man irgendwie testen könnte. Und deshalb schlägt er dann dieses Imitation Game als Ersatz vor. Er sagt, diesen können Maschinen denken Satz können wir nicht beantworten. Stattdessen konstruieren wir dieses Imitation Game, das gerade beschrieben wurde. Also wir befragen ein Etwas, von dem wir nicht wissen, ob das eine Maschine oder ein Mensch ist. Und wenn es diesem antwortenden Objekt gelingt, uns zu täuschen, also wenn wir das Gefühl haben, das klingt wie ein Mensch, das antwortet wie ein Mensch antworten würde und es war wirklich eine Maschine, dann hat das Imitation Game gewonnen. Und das heißt jetzt noch nicht unbedingt eben im Rückschluss wieder, okay, dann bedeutet das, dass Maschinen denken können. Diese Frage bleibt eigentlich immer noch offen. Seit diesem Aufsatz von Turing wurde dann, glaube ich, immer wieder auch diskutiert, ja, was will er eigentlich damit sagen? Will er damit sagen, es kommt gar nicht drauf an, wir müssen einfach davon ausgehen, dass die denken, wir müssen davon ausgehen, dass die Bewusstsein haben und so weiter. Das sagt Turing eigentlich alles nicht. Ihm geht es eher darum, das Gegenteil zu widerlegen. Oder in der Zeit, als er diesen Vorschlag macht, waren nicht viele Leute überzeugt, dass diese Maschinen, die man damals hatte, diese ganz frühen Computer, dass die mehr waren als simple Rechenmaschinen. Das heißt, ihm ging es eigentlich darum, die Möglichkeiten aufzutun und zu sagen, nein, die sind überhaupt nicht so limitiert, wie viele jetzt behaupten. Die können viel, viel mehr, als wir heute sehen. Und vielleicht kommen die mal an einen Punkt, wo sie in gewissen intellektuellen Sphären Menschen überlegen sind. So wie sie das damals schon ja waren. Oder? Die konnten damals auch schon besser zusammenzählen und schneller Arithmetik machen. Das beschreibt er im Aufsatz zum Beispiel als eine Methode, wie man die Maschine entlarven kann. Oder? Wenn die ganz grosse Zahlen zusammenzählen kann, dann ist ziemlich sicher eine Maschine und nicht ein Mensch. Oder?
Den umgekehrten Test hat er auch gemacht.
Genau, es geht nicht nur darum, macht die Fehler, oder? Sondern kann sie auch bestimmte Dinge jetzt schon besser als der Mensch. Also diese komplizierte Frage, was heißt das überhaupt, besser zu sein als ein Mensch, die umschifft er so ein bisschen, aber es geht ihm eigentlich eher darum zu sagen, diese Limiten, die viele Leute damals behauptet haben, haben diese Maschinen wahrscheinlich nicht.
Aber dann kommen wir doch gleich zum Beginn mitten in diese Diskussion rein. Also was ist denn Intelligenz oder was ist denn eben jetzt künstliche Intelligenz, die es heute gibt? Also in welchen Bereichen sind denn Maschinen besser oder?
Also das ist etwas auch, das wieder ganz viele Leute unterschiedlich definieren. Diese Begriffe oder von der allgemeinen künstlichen Intelligenz oder von der Superintelligenz oder von der Singularität, das sind alles Begriffe, die niemand so präzise definiert. Und wenn die Leute dann sich hinsetzen müssen und sie definieren müssen, dann gibt es unzählige verschiedene Definitionen, die unterschiedliche Dinge bedeuten. Als ein simples Beispiel, eine Weile lang hat man die großen KI-Unternehmen haben im Moment jetzt eigentlich aufgehört, von dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz zu sprechen, weil sie selber gemerkt haben, das hilft ihnen ebenso wenig. Aber eine Weile lang hatten sie das Gefühl, das ist ein gutes Marketing-Tool. Und dort gab es dann die Definition, dass wenn eine bestimmte Anzahl ökonomisch oder geschäftsmäßig relevanter Tätigkeiten von einer Maschine ausgeführt werden können, dann spricht man bereits von einer allgemeinen künstlichen Intelligenz. Das ist nicht die strenge Definition. Die strenge Definition wäre, dass eine Maschine mit irgendwelchen komplett neuen Situationen konfrontiert wird und dann irgendwie trotzdem etwas damit anfangen kann, geschickt damit umgehen kann, so wie man das von Menschen gewöhnt ist. Also diese Definitionen sind unheimlich schwach. Und unpräzise. Und Intelligenz ist auch beim Lebewesen, also bei Menschen und bei Tieren, nicht präzise definiert. Da gibt es auch große Diskussionen, was man damit eigentlich meint, ob man die Menschen viel zu stark in den Vordergrund stellt, zum Beispiel, ob jetzt die Intelligenz eines Schimpansen so weit weg ist von einem Menschen, bloß weil wir sprechen können und die nicht. Also das ist einfach ein großes Feld, das sehr, sehr unscharf definiert ist. Aber im Fall von Maschinen würde ich sagen, kann man schon ein bisschen festmachen, was man damit meint. Es geht darum, dass die Informationen verarbeiten können, also dass man denen etwas geben kann und dann machen die etwas Schlaues draus. Sie Probleme lösen können, Probleme erkennen und dann richtig lösen können. Dass sie sich Dinge merken können, also dass sie Informationen speichern können, dass ich nicht jedes Mal wieder von vorne beginnen muss mit dem Herausfinden von Dingen. Und dass sie natürliche Sprache verstehen und produzieren können. Und das sind eigentlich alles Dinge, die so diese Chatbots heute mehr oder weniger gut können. Und die Frage, ob sie das besser können oder nicht als Menschen, da glaube ich, muss man ebenfalls daran erinnern, dass das nicht einfach ein Wert ist, oder? Wir sind bei 100 und die Maschinen sind jetzt bei 77. Das wäre eine absurde Vorstellung von menschlichen oder generell von Fähigkeiten.
Von Messbarkeit überhaupt.
Von Messbarkeit. Also wenn man sich das so vorstellt, dann denkt man viel zu einfach. Es gibt so das Bild eines Kammes, das die haben so Spitzen und weniger große Zähne und bestimmt andere Zähne sind größer. Und man könnte nun diesen Kamm vergleichen mit der menschlichen Fähigkeiten pro Tätigkeit eigentlich. Und in gewissen Tätigkeiten sind die Maschinen schon länger besser als Menschen, in anderen Tätigkeiten sind sie deutlich schlechter, in gewissen Tätigkeiten sind sie jetzt plötzlich viel besser geworden als noch vor kurzer Zeit. Und die Idee ist eigentlich, möglichst viele dieser Zähne so über die menschlichen Fähigkeiten rüberzubringen, in der Hoffnung, dass dann alles produktiver wird, dass der Wohlstand zunimmt im Wesentlichen.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn das Ziel? Also was ist jetzt die Idealvorstellung in ein paar Jahren?
Also wenn man ganz utopisch denkt, dann ist das Ziel, dass wir nichts mehr zu tun haben und alles sich in ein Paradies verwandelt. So sprechen diese KI-Leute zum Teil oder die Milliardeninvestitionen anlocken wollen. Und die zeichnen natürlich eine völlig übertriebene Utopie, um rechtfertigen, warum man so viele Milliarden in ihre Firmen investieren soll. Aber ich würde schon sagen, dass einige von denen das tatsächlich auch glauben, nicht nur als Marketing verwenden. Der Plan ist eigentlich der, die Maschinen werden so gut, und das ist wieder eine etwas engere Definition von Singularität, die Maschinen werden nicht einfach besser als der Mensch, sondern die Maschinen werden so gut, dass sie sich selber programmieren können. Also sie werden der erste Schritt ist, die müssen möglichst gut programmieren können. Und dann im zweiten Schritt können sie dann sich selber ständig verbessern und das können sie schneller, weil sie Maschinen sind und nie müde werden und viele Dinge gleichzeitig durchprobieren können und so. Und wenn sie sich selber verbessern können, werden sie sozusagen exponentiell schlauer und verbessern ihre Fähigkeiten von selbst. Und ausgehend von dem macht man dann den nächsten großen Gedankensprung und hofft dann, wenn man so eine schlaue Maschine hat, dann kann die auch alle anderen unsere Probleme lösen. Zum Beispiel Krebs heilen und wir werden unendlich lange, niemand hat Hunger, wir haben alle nur noch Freizeit, weil die Maschinen alles selber erledigen. Also das ist so die Logik dieser Utopie. Und die enthält ein paar große Sprünge. Oder können die Maschinen überhaupt an diesen Punkt kommen? Wenn sie dann an diesem super schlauen Punkt sind, können sie dann all diese schwierigen Probleme tatsächlich lösen. Das sind alles Hoffnungen, die Leute haben und die natürlich nicht einfach, also ist nicht klar, ob die erfüllt werden.
Ja, ich hätte jetzt 1000 Anknüpfungspunkte auch dazu, also ob das das Ziel sein soll, dass wir alle nur noch Freizeit haben und so weiter. Aber ich glaube, wir bleiben ein bisschen auf dem technischen Pfad. Also das führt jetzt auch für mich zum Thema der Kontrollierbarkeit. Also es gibt jetzt auch immer wieder Meldungen, zwei KI-Modelle von OpenAI haben sich aus ihrer Sandbox, ihrem Testumfeld so quasi befreit oder rausgehackt und doch ins Internet gefunden und dann ihre Lösungen geknackt, also die der Aufgaben, die ihnen gestellt wurden. Also wie behält der Mensch die Kontrolle und muss er das oder was passiert da gerade?
Also ich glaube, ich würde zuerst eine kleine Klammer machen, gerade wenn es bei um diesen konkreten Fall geht, diese Modelle, die ausbrechen. Da wurde in der Art und Weise, wie darüber berichtet wurde, sah man ein Phänomen, das sehr verbreitet ist jetzt seit ein paar Jahren, nämlich dass diese Maschinen vermenschlicht werden, dass sie anthropomorphisiert werden, dass man die Art und Weise, wie man über sie spricht, ist wie wenn man über einen Menschen spricht. Die brechen aus, die sprengen ihre Ketten, die tun etwas heimlich, die haben finstere Absichten und so weiter. Es wird immer vermenschlicht. Und der Grund dafür ist klar, das ist das erste Mal, dass eine Maschine klingt wie Menschen. Niemand sonst spricht, keine andere Spezies spricht. Maschinen bis jetzt konnten das sehr schlecht. Man hat immer sofort gehört, dass das eine Maschine ist. Und jetzt sind die am Punkt, wo sie so tönen wie wir. Und wir machen jetzt den Kurzschluss, dass wir denken, wenn so etwas tönt wie ich, dann ist es wie ich. Und wir schreiben diesen Maschinen jetzt Eigenschaften zu, die sie nicht haben. Zum Beispiel eine Absicht. Die haben noch keine Absicht. In diesem konkreten Fall, wo die ausgebrochen sind, kamen die nicht alleine auf die Idee, oder? Sondern das war die Übungsanlage. Die Übungsanlage war, probiere dieses und dieses Ziel zu erfüllen. Das Ziel haben sie sich nicht selber ausgedacht, das hat ihnen jemand vorgegeben. Sie haben dann Wege gefunden, die man nicht erwartet hat. Sie haben Mittel eingesetzt, die Leute, die diesen Test gemacht haben, in diesem Fall nicht vorhergesehen haben. Und das ist natürlich überraschend, aber das ist nicht das Gleiche, wie sich selber ein Ziel zu setzen, ein Bedürfnis zu haben, so etwas zu haben wie Angst oder Überlebenswille oder so. Das schreiben wir diesen Maschinen aber zu, wenn wir so über sie sprechen. Und dann machen wir Denkfehler, weil wir Eigenschaften implizieren, die die Maschinen nicht haben. Und das scheint mir so für die gesellschaftliche Diskussion sehr relevant zu sein. Wir vermischen dann eigentlich uns mit den Maschinen und beurteilen eigentlich die Fähigkeiten der Maschine falsch.
Und die technische Singularität, also wäre das jetzt in dieser Erzählung, wenn die Maschine auch selber ein Ziel hätte?
Diese simple Mechanik, die wir noch von den Chatbots her kennen, Frage-Antwort, so wie das auch beim Imitation Game noch war von Alan Turing, oder man fragt etwas, die Maschine antwortet, wieder eine Frage, wieder eine Antwort. Davon haben sich eigentlich die großen KI-Firmen und Anbieter, die bewegen sich davon schon weg, weil man merkt, das ist natürlich limitierend. Wenn ich immer jedes einzelne Prompt die Maschine dazu bringt, etwas zu tun, dann bin ich viel zu stark involviert, dann werde ich möglicherweise nicht einen großen Produktivitätsgewinn haben. Den habe ich wahrscheinlich erst, wenn diese Maschine etwas mehr Autonomie bekommt, wenn sie etwas länger für sich selber etwas erledigen kann. Ich glaube, das ist insbesondere auch relevant, weil diese Idee, dass es immer ein Mensch ist, der mit einer Maschine spricht, halte ich für unrealistisch. Es wird wahrscheinlich so sein, dass diese verschiedenen Bots auch untereinander miteinander sprechen und Dinge versuchen zu erledigen. Also das ist eigentlich das Ziel von allen, die an diesen Tools arbeiten, denen mehr Autonomie zu geben. Das heißt aber immer noch nicht, dass die jetzt plötzlich Angst vor dem Sterben haben und plötzlich Gefühle entwickeln oder bestimmte eigene Ziele entwickeln, sondern das sind immer noch Agenten, die erst etwas tun, wenn man ihnen sagt, was sie tun soll. Und die realen Probleme entstehen dann nicht, weil die eigene Bedürfnisse entwickeln, sondern die realen Probleme entstehen, weil das Ziel, das man ihnen vorgegeben hat, vielleicht nicht genau genug war oder weil die Methoden entwickeln, mit denen man nicht gerechnet hat und die irgendwelche Nebenwirkungen haben, die man nicht erkannt hat. Also solche Dinge sind eigentlich das reale Problem und nicht, dass die plötzlich unkontrolliert selber etwas wollen. Und es ist ein wichtiger Unterschied, weil das bedeutet, dass man mindestens die Hoffnung haben kann, dass man die präzise genug instruieren kann und dann tun sie auch das, was man wollte.
Mhm.
Das wäre so das Konzept. Oder? Man versucht, die einzuhaken, man versucht, ihnen Schranken aufzulegen, zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht, unter welchen Bedingungen. Man versucht, sehr klar zu definieren, was man von so einem Agenten erwartet, bevor er eine Woche lang loszieht. Das ist alles noch offen, ob das tatsächlich funktioniert. Da sind wir in einem sehr großen, unbekannten technischen Feld, wo wir einfach nicht wissen, ob das gelingt. Ein Beispiel dafür wäre so Agentic Shopping, nennt man das, oder dass die Agenten für mich die Einkäufe erledigen. Etwas, was ich persönlich nicht für, ich bin nicht sicher, ob das überhaupt ein Bedürfnis ist der Leute, vor allem wenn es um größere Beträge geht. Aber so das Bild, das ich dort gerne verwende, ist, ich habe also meinen Hund dazu trainiert, ich gebe ihm ein Zehnernötchen in die Schnauze und dann geht er zum Großverteiler und holt mir einen Kaffee und ein Gipfeli. Und jetzt ist nicht nur die Frage, ob dieser Hund schlau genug ist, das zu tun. Und dann auch das Wechselgeld zurückzubringen und so weiter. Sondern es ist auch die Frage, auf diesem Weg von meiner Wohnung bis zum Grossverteiler wird es ganz viele Leute haben, denen dieser Hund begegnet. Und die haben ein Würstchen in der Hand oder die versuchen ihm sonst irgendwie diese Zehnernote aus dem Mund, aus der Schnauze zu holen. Und das wird die Agents genauso konfrontieren, oder? Also, dass die Agents unterscheiden können, welche Instruktionen sind die Instruktionen, die sie befolgen sollen und welche Instruktionen sollen sie nicht befolgen. Zum Beispiel gib mir dieses Zehnernötchen und ich erhalte dafür und du kriegst dafür ein halbes Würstchen. Und dann kommt er mit leerer Schnauze wieder zurück und mein Geld ist weg. Das ist völlig unklar, ob wir das überhaupt lösen können. Technisch im Moment haben wir da noch keine sicheren Lösungen dafür.
So, und wer das ist Herrchen nicht, oder Frauchen?
Genau. Und auch, welche Instruktionen vom Herrchen soll man befolgen und welche nicht und wer entscheidet das, wo diese Grenzen liegen. Also das ist alles noch offen und sehr unklar und davon hängt halt sehr viel ab. Oder ob Agentic Commerce je funktionieren wird, hängt total von diesen Sicherheitsüberlegungen ab.
Dann kommen wir doch jetzt zu den Regulierungen, weil ich denke, wir stoßen jetzt an dieses Thema. Also es gibt jetzt den EU AI Act und auch für die Schweiz wurden Gesetze oder Empfehlung jetzt eingeführt, also dass man Sachen kennzeichnen muss. Was ist da der aktuelle Stand und was denkst du dazu?
Also ich muss vielleicht vorweg schicken, ich bin froh, dass ich nicht in der Position bin, das regulieren zu müssen. Es ist eine unheimlich schwierige Aufgabe und das Schwierigste daran ist, dass wir uns einfach, wir wissen gar noch nicht, was wir eigentlich regulieren. Wir wissen noch gar nicht, welche Probleme auftauchen könnten. Das ist so stark in Bewegung und all diese Nebeneffekte und Kollateralschaden, das sehen wir möglicherweise noch gar nicht. Und der Grund, dass man jetzt so das Bedürfnis hat, das jetzt zu regulieren, ist, glaube ich, zweierlei. Einerseits ist es schon auch das Geschrei, das passiert um KI seit ein paar Jahren, dieser riesige Hype und diese unheimlich riesigen Prophezeiungen, was das alles auslösen wird. Das erhöht natürlich den Druck auch auf die Politik, da möglichst bereit zu sein und etwas zu regeln, dass das nicht schief geht. Und der zweite Grund, glaube ich, ist so die generelle Vorgeschichte von Internet und spezifisch Social-Media-Regulierung. Da hat sich so der Eindruck breit gemacht heute, dass man da etwas zu lange laufen lassen hat, dass das aus dem Ruder gelaufen ist, dass da Dinge passiert sind, die man besser früher verhindert hätte. Und deshalb ist man jetzt, glaube ich, in der Position, wo man das Gefühl hat, man muss möglichst schnell etwas regulieren, dass das ja nicht schief geht. Ich bin nicht sicher, ob diese These stimmt, oder? Also die Schweiz mit ihrer grundsätzlich sehr langsamen, zurückhaltenden Haltung in dieser Frage ist da deutlich entspannter als jetzt andere Staatengebilde. Vielleicht nicht die dümmste Haltung, aber es ist einfach so, es ist eher die Ausnahme. Oder die meisten Staaten in Europa haben das Gefühl, dass man möglichst schnell jetzt etwas regulieren muss.
Und was gilt denn jetzt zurzeit, also möglichst konkret?
Also in der EU hat man versucht, eigentlich von den möglichen schlimmen Folgen her zu denken, oder? Und versucht einfach wenn eine Technologie, die irgendwie mit KI zu tun hat, wenn die starke Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger der EU haben kann oder unter Umständen auch sehr unangenehme Auswirkungen, dann muss sie viel stärker reguliert werden, dann muss sie viel stärkeren Ansprüchen genügen, sicherer sein und so weiter. Und wenn es nicht so wichtige Dinge sind, dann gibt man ein bisschen mehr Freiraum, weil man natürlich auch in der EU versucht zu verhindern, dass man jetzt einfach, also die schlimmste Idee wäre, dass die Amerikaner das schaffen mit ihrer Singularität und plötzlich im Schlaraffenland leben und niemand mehr dort arbeiten muss und wir müssen es noch, oder? Das wäre so die Angst, die man haben könnte, oder? Wenn man das zu stark einschränkt. Es bleibt sehr vieles so im Abstrakten. Es ist noch sehr unklar, was davon dann sich wirklich wie genau auf diese Anbieter auswirkt. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist zu betonen, wenn wir jetzt nur schon von Sprachmodellen sprechen, es gibt große und kleine, es gibt solche, die ganz offen liegen, es gibt solche, die statistische Datenbank sozusagen dahinter offen liegt. Und mit offen liegen meine ich, dass die auch andere Leute benutzen und anwenden und weiterentwickeln können. Das bedeutet, man kann so die großen Konzerne wie ChatGPT, also OpenAI und Google und andere in dieser Größenordnung, natürlich kann man die regulieren, aber es wird auch ganz viele kleinere oder größere Sprachmodelle geben, die einfach rumfliegen und die jeder weiterentwickeln kann. Und dort dann zum Beispiel solche Dinge zu erzwingen wie, da muss immer ein Wasserzeichen drin sein oder so, ist einfach illusorisch, weil schon zu stark verbreitet ist die Technologie und sich wahrscheinlich nicht alle an entsprechende Regulierungen halten werden. Also auch der Effekt von Regulierungen, sogar wenn man die sehr streng macht, muss man immer schon den Warnfinger hochheben und sagen, man darf den wahrscheinlich nicht überschätzen. Oder es wird auch dann möglich sein, diese Regulierungen zu umgehen.
Ja, eben diese Wasserzeichen, die jetzt eingeführt wurden, dass man Inhalte, die von Claude erstellt wurden, erkennen kann, hat auch die Diskussion ausgelöst, also weshalb will man das? Oder ob dann Claude später sogar sagt, das habe ich erstellt, bezahl mich jetzt dafür. Also wie sieht die ganze wirtschaftliche Seite von diesen, jetzt ist es quasi gratis da mit ChatGPT zu arbeiten oder Claude, also was passiert da?
Also das ist offensichtlich eine untaugliche Idee. Das ist völlig klar, dass das nichts Gutes ist, oder? Weil nur schon unklar ist, was heißt denn mit Claude erstellt, oder? Heißt das von Grund auf, Claude hat alles produziert? Mein Prompt war ja am Anfang, war das nicht auch irgendwie wichtig? Oder was passiert mit Dingen, die ich komplett von Hand geschrieben habe und dann habe ich einfach noch die Rechtschreibeprüfung von Claude erledigen lassen und dann macht er genau gleich sein Wasserzeichen rein, oder? Also das ist unbrauchbar, ist ein unbrauchbares Wasserzeichen. Und es wird auch nichts nützen, weil jetzt schon klar ist, dass Wasserzeichen haben immer alle das gleiche Problem, wie vielen Bearbeitungen können die widerstehen. Das ist bei, üblicherweise macht man das mit Bildern oder Videomaterial und dort ist es völlig häufig so, dass man, wenn man das Bild ein bisschen, den Ausschnitt ein bisschen verkleinert oder die Auflösung ein bisschen verändert oder irgendeinen Farbfilter drüber legt, dann verschwindet das Wasserzeichen nach ein paar solchen Bearbeitungsschritten. Bei Text wissen wir es noch nicht so genau, aber auch da kann man sich vorstellen, dass das so nach ein paar Copy-Paste-Aktionen und ein paar Umformulierungen im Text das Wasserzeichen dann wahrscheinlich auch verschwindet. Das heißt, das ist technisch sehr anspruchsvoll. Es ist inhaltlich völlig offen, eben, was das bedeuten soll und ob das überhaupt Sinn macht. Und Leute, die schon am Anfang das Ziel haben, mit Hilfe der KI irgendwie zu betrügen, warum sollten die eine Anwendung verwenden, von der sie wissen, dass sie Wasserzeichen nutzt? Oder die werden ein anderes Werkzeug benutzen, das keine Wasserzeichen schreibt. Und diese Werkzeuge werden auch trotz Regulierung immer irgendwie verfügbar sein. Das heißt, die Chance, dass man gerade die Ehrlichen bestraft und denen irgendwelche negativen Dinge unterstellt und die von Anfang an betrügen wollten, haben sich sowieso das Wasserzeichen großräumig umfahren, die ist recht groß. Also ich halte die Wasserzeichen-Diskussion für nicht wahnsinnig zielführend.
Und wird es auch in Zukunft möglich sein, kostenlos solche Dienste wie ChatGPT zu nutzen? Oder passiert das in dem Sinne bald, dass wir jetzt alle Blut geleckt haben und jetzt werden wir zur Kasse gebeten?
Also irgendwann müssen die mal Geld verdienen, oder? Die im Moment verbraten die nur Geld in unheimlichen, schwindelerregenden Höhen. Die Werbung ist das logischste Modell und
ist
das
ja
beginnt
jetzt passiert,
ja, das
oder?
Beginnt jetzt, oder? Mit ChatGPT führt jetzt Werbung ein. Es wird noch eine Weile gehen, bis das dann wirklich auch auftaucht bei den Leuten, weil Leute ja erst diese Kampagnen schalten müssen. Das können sie aber jetzt. Und dann wird das das normale Geschäftsmodell sein, so wie auch sonst auf dem Internet. Oder Werbung gegen Gratisdienste ist immer noch das weit verbreitetste und wichtigste Geschäftsmodell auf dem Internet. Und das ist bei Sprachmodellen sehr, sehr anspruchsvoll, das so zu tun, dass das gut läuft. Oder natürlich trennen sie das sauber ab. Oder die Antworten des Chats sind nicht vermischt mit der Werbung, die kommt so von unten rein. Viel schwieriger zu lösen ist das Problem, das man von den Suchmaschinen kennt. Dort gibt es ja diesen Schlagbegriff Search Engine Optimizing. Alle, die irgendetwas auf dem Internet tun, haben ein Interesse daran, dass sie möglichst hoch oben in der Suchmaschine erscheinen. Und genauso wird das mit den Sprachmodellen und den Chatbots sein und den Agenten in naher Zukunft. Also wenn ich ein Grossverteiler bin, dann will ich, dass die Agenten zu mir kommen und nicht zum anderen Grossverteiler gehen, wenn sie instruiert werden, ein Gipfeli zu kaufen. Und die Frage ist dann, kann ich nicht nur die Werbung, die da in den Chatbots angezeigt werden, irgendwie beeinflussen, sondern die entscheidendere Frage ist, kann ich die Sprachmodelle selbst, also die Chatbots selbst, irgendwie beeinflussen, dass die das Gefühl haben, dass meine Gipfeli relevanter sind als andere Gipfeli, dass die besseren Gipfeli sind und so weiter. Also das Large Language Model Optimizing, das ist ein Konzept, das es bereits gibt, da denken Leute bereits drüber nach. Das ist aber viel anspruchsvoller als Search Engine Optimizing, weil diese Sprachmodelle ja riesige Blackboxes sind, die niemand versteht. Aber das werden die Leute trotzdem probieren. Und wie dann diese Anbieter dieser Modelle damit umgehen, wie sie diese Art von Manipulation zu verhindern versuchen, ist noch völlig unklar.
Du hast zu Beginn bei deiner persönlichen KI-Nutzung gesagt, du nutzt es eben zur Recherche, aber selbstverständlich überprüfst du es dann. Für mich, ich bin auch Texterin, und es kommt schon ein bisschen die Frage, wie überprüfe ich dann irgendwann mal Inhalte, wenn ich gar nicht mehr so auf etwas Stabiles zurückgreifen kann?
Also das ist ein Problem, das jetzt ebenfalls diskutiert wird und von dem noch niemand eine Ahnung hat, wie sich das entwickelt, dass eigentlich die KI-Zusammenfassung oder der Chatbot macht eigentlich so diese Internetlogik kaputt, die wir jetzt haben. Die Logik jetzt ist, die Suchmaschine führt uns zu den Inhalten. Und weil sie das so gut macht, darf sie einen Teil der Einnahmen für sich behalten. Ein wahnsinnig großer Teil, aber okay, den darf sie für sich behalten. Also Traffic gegen Werbeeinnahmen, das ist der Deal des Internets jetzt. Und wenn die Suchmaschine mit ihrer KI-Zusammenfassung das gleich selbst alles erledigt oder wenn der Chatbot das alles erledigt, ohne dass ich je überhaupt auf diese Quellen gehe, dann bricht dieser Deal auseinander. Die erhalten gar keinen Traffic mehr, haben keine Möglichkeit mehr, ihre Arbeit irgendwie zu monetisieren. Das kann nicht im Interesse der Chatbots sein, weil die ja Material brauchen, um sich zu trainieren. Und wenn jetzt alle einfach aufgeben, oder, und keine Inhalte mehr produzieren, weil sich das für sie nicht mehr rechnet, dann haben diese wahnsinnig datenhungrigen, riesigen Modelle auch nichts mehr zu essen. Und dann implodiert das Ganze. Oder? Das heißt, da wird man irgendwie rausfinden müssen, wie man das so regelt, dass wieder so ein neuer Deal entsteht, oder wo die Inhalte öffentlich zugänglich machen, die Daten, in was auch immer das ist, öffentlich zugänglich machen, die Daten den Machine Learning Maschinen zur Verfügung stellen, dass die einen Grund haben, das zu tun.
Und die klauen sie dann einfach. Also
wenn es so ist, dass die das einfach klauen und den ganzen Gewinn selber absahnen, dann haben die Daten zur Verfügung stellen, kein Interesse daran, die Daten zur Verfügung zu stellen. Dann geht der Deal nicht auf. Mhm. Das heißt, da wird man irgendwas finden müssen. Das ist aber noch nicht da. Oder? Das ist noch nicht klar, was das genau für ein Deal ist.
Ich habe es vorhin gesagt, eben ich arbeite als Texterin, also ich produziere Text als Resultat meiner Arbeit. Wenn ich nachschaue, sind die häufigsten Nutzungen von eben Modellen wie ChatGPT, dann ist es Texterstellung. Und doch bleibt eben bei mir immer das Gefühl, es muss ja jemand die Basisarbeit machen. Mhm. Also wie im Journalismus, die LokaljournalistInnen müssen irgendwie schauen, was ist passiert, damit es alle abschreiben können. Mhm. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also so gibt ja auch die großen Befürchtungen, dass viele ihren Job verlieren. Was sagst du dazu? Eben, es kann nicht lange aufgehen und doch passiert es jetzt so ein bisschen. Wie verhält man sich da schlau?
Also ich bin ein Journalist, der eher so im News-Bereich arbeitet. Ich rede über neue Dinge und das ist etwas, das die Sprachmodelle nicht können. Sie haben diese Daten noch nicht eingesogen. Also wenn man nah genug an der Aktualität ist, dann glaube ich nicht, dass man sich eben allzu viele Sorgen machen muss. Was umgekehrt, glaube ich, ganz zentral ist, ist, dass man nicht in die Qualitätsfalle tappt. Das tun Journalistinnen gerne. Oder man geht davon aus, dass man selber Qualität liefert, dass die natürlich besser ist als das, was eine Maschine liefern kann, weil ein Mensch dahinter steckt. Und dass es deshalb auch nach wie vor ein Bedürfnis gibt, menschliche Qualität zu genießen. Und das würde ich so unterschreiben, wenn es um besondere Dinge geht oder um Kunst, um emotionale Erlebnisse, um besonders tolle Texte und so. Aber wenn man sich ehrlich ist mit sich selber, muss man zugestehen, dass auch ganz viele Menschen nicht nur tolle Dinge produzieren, sondern so mittelmäßige bis schlechte Dinge. Das machen wir halt auch. Oder? Und die Frage ist, ob die das überstehen oder ob die Maschine dann eben vielleicht besser ist darin, die mittelmäßigen schlechten Dinge zu produzieren. Wenn man sich jetzt auf zum Beispiel YouTube rumschaut, was da so für KI-Content rumfliegt, dann ist das natürlich nicht so gut und wird nie so gut sein wie meine Lieblingsserie, die Menschen mit ihrem ganzen Herzblut produziert haben. Aber das findet ein Publikum und Leute schauen das. Und ich verstehe noch nicht genau, warum. Ich glaube, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Es gibt so diese These, dass es eigentlich nur noch zwei Genres gibt. Neal Stephenson hat das mal beschrieben, ein Schriftsteller, ein Science-Fiction-Schriftsteller. Es gibt Geek-Out und Veg-Out. Geek-Out ist so, man legt sich rein und man will jedes Detail kennen, man will sich mit dieser Welt beschäftigen und man will ganz tief einsinken können. Und Veg-Out heißt nichts, es rauscht einfach über mich drüber. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass in diesem Veg-Out-Genre-Bereich, in dieser Hälfte, die KI ganz viele Anwendungen ersetzen kann, die heute noch von Menschen produziert werden. Im Geek-Out-Bereich glaube ich eher nicht. Weil es dort Geek. Also die Geeks, okay. die sich sehr stark für etwas interessieren, die jedes Detail kennen möchten, die untereinander diskutieren möchten. Und dort ist so die menschliche Beteiligung viel zu wichtig. Diese Geschichte will ich nur hören, weil das ein anderer Mensch erzählt hat und ich will es mit anderen Menschen diskutieren. Das macht alles gar keinen Sinn, das mit Maschinen zu tun. Aber im Veg-Out-Bereich, also wie ein Gemüse, das einfach über mich drüber rauschen zu lassen, dort ist es wahrscheinlich so, dass die Maschine das genauso gut kann, wie das Menschen können. Und das bedeutet, ich gehe davon aus, dass alle Leute, die Inhalte produzieren, irgendwie gefordert sind. Aber nicht nur wegen der KI, sondern auch schon wegen all diesen Dingen, die vorher schon passiert sind, nämlich dass es einfach viel zu einfach ist, Inhalte zu produzieren und dass es viel zu viele Inhalte gibt und sich alle diese Inhalte gegenseitig konkurrenzieren. Und das, denke ich, ist immer noch das größte Problem, das zentralste Problem. Wir haben einfach nicht so viel Aufmerksamkeit pro Tag, wie es Inhalte gäbe. Und das wird natürlich verschärft durch die KI, aber das ist mehr quantitativ, das ist nicht qualitativ neu.
Das habe ich mich wirklich auch schon gefragt, wer soll das alles überhaupt
lesen? Niemand kann, oder? Niemand kann. Es gibt unzählige Dinge, die 5 Millionen Leute das Größte finden und ich habe noch nie davon gehört und ich hätte auch gar keine Zeit, das ebenfalls anzuschauen. Mainstream ist vorbei, das gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Nischen und so viele Nischen, wie es Menschen gibt und Maschinen wahrscheinlich. Also das ist das Kernproblem, oder? Und deshalb fällt es auch den Großen wie Netflix und Disney plötzlich schwer, noch irgendwie Geld zu verdienen mit ihren Inhalten. Also das ist Das ist aber, glaube ich, eben nur bedingt hängt das mit KI zusammen, sondern KI macht das einfach noch schlimmer.
Jetzt als Historiker, wenn du dich selbst das sagen hörst, es gibt nur noch Nischen und wo finden die Menschen dann überhaupt zusammen? Oder ja, was bedeutet das jetzt für unsere Gesellschaft?
Mir tut dieser historische Blick manchmal gut, oder? Wir haben im Studium lernt man sehr früh, dass fast jede Gesellschaft das Gefühl hatte, dass ihre Zeit die schlimmste war und kurz vor dem Ende und so. Alle haben immer gejammert über, wie früher die Jugend besser war und wie heute alles überfordert und schlimm ist. Das gibt einem so ein bisschen eine Gelassenheit, dass vielleicht, wenn wir heute das Gefühl haben, dass wir auch wieder in diese Falle tappen und übertreiben. Das Zweite, was ich mitnehme aus diesem Historiker-Hintergrund, ist, wenn große Entwicklungen passieren, dann dauert es einfach eine Weile. Oder diese Digitalisierung hat so in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen. Wir sind jetzt noch nicht einmal bei 100 Jahren. In einem historischen Kontext ist das nicht so viel. Wenn sich so etwas Grundsätzliches ändert in der Gesellschaft, dann dauert es noch ein bisschen. Also wir stecken jetzt halt so mittendrin in diesem Umbruch. Und es ist noch schwierig zu sehen, wo das dann genau hinführt. Ist aber aus meiner Sicht schon offensichtlich, dass etwas sehr Großes passiert oder dass es eine historische Transformation ist und die Welt in 2040 oder 2060 wird nicht die gleiche sein wie 1940 und das ist etwas sehr, sehr anderes, etwas Grundlegendes, das passiert. Aber es ist im Moment einfach noch zu früh, um da alle Auswirkungen schon erkennen zu können. Ein Beispiel wäre die Reformation in Europa, oder die wurde ausgelöst von einer neuen Technologie, vom Buchdruck unter anderem, auch natürlich auch gedankliche Dinge, die passierten, kirchengeschichtliche Dinge. Und von der Technologie bis zur Reformation, also bis zu dem Moment, wo Luther seine Thesen an die Kirchentür hämmert, vergehen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon 60 oder 70 Jahre oder so. Und dann nachher versinkt Europa in den hundertjährigen Kriegen und so. Und es dauert wahnsinnig lange, bis überhaupt sichtbar wird, was jetzt alles ausgelöst wurde durch die Technologie und die Ideen, die daraus entstanden. Also so, hier würde ich eigentlich auch davon ausgehen, dass wir vielleicht von 100, 200 Jahren sprechen, bis man das ein bisschen deutlicher sieht und nicht von den nächsten drei, wie das manchmal in den Tech-Blogs tönt.
Wir kommen schon langsam zum Ende dieses Gesprächs, aber ich möchte noch mal zum Anfang zurückkommen zu Mensch und Maschine. Etwas Spannendes, das mir bei der Recherche auch begegnet ist, also ich habe einen Podcast mir angehört mit Ian McGilchrist, das ist ein britischer Psychiater, Philosoph und Neurowissenschaftler, und er sagt mehr, ich habe nicht Angst, dass die Maschinen wie Menschen werden, sondern die Menschen wie Maschinen. Also dass wir uns eher... dass wir denken, das, was die Maschinen machen, ist so toll, das müssen wir auch können und irgendwie erreichen. Mhm. Und ganz vieles so in Richtung quantifizierbar drängen und uns dadurch auch ein bisschen selbst, also schaden und gar nicht das Menschliche zelebrieren. Was denkst du dazu?
Ich würde als erstes mal sagen, dieser Minderwertigkeitskomplex, den ich ein bisschen höre, oder dass wir eigentlich keine Chancen haben gegen diese Maschinen. Da darf man sich also mit einer stolz erschwellten Brust davon abheben. Ein einfaches Beispiel: Diese Maschinen brauchen Unmengen von Daten, um diese Fähigkeiten zu lernen, die sie jetzt haben. So lernen Menschen nicht. Sprachmodelle, die ein gepflegtes Englisch und Deutsch sprechen können, haben Tausende von Milliarden Wörtern eingefüttert bekommen, bevor sie so sprechen konnten. Ein Teenager hört, ich weiß die Zahl auch nicht auswendig, aber ich glaube, es sind so ein paar hundert Millionen Wörter. Wenn man ein Sprachmodell mit ein paar hundert Millionen Wörtern trainiert, ist es das dümmste Modell, das man sich vorstellen kann. Das kann keinen geraden Satz sagen. Also diese Maschinen sind nicht besser als wir. Im Gegenteil, die lernen zum Beispiel auf eine viel stumpfsinnigere Art, als wir lernen. Ein Kind sieht zwei Katzen und einen Hund und weiß für den Rest des Lebens, was ein Hund und was eine Katze ist. Eine Maschine muss Millionen von Katzen- und Hundefotos anschauen, bis sie merkt, mit einigermaßen Zuverlässigkeit, was eine Katze oder ein Hund ist. Also die Menschen haben Fähigkeiten, die weit über dem drüber liegen, was die Maschinen heute können, obwohl das irgendwie magisch ist, was die jetzt plötzlich können. Also die Idee, dass die uns demnächst in jeder Domäne überflügeln, halte ich für absurd. Dann hat man sich einfach noch zu wenig mit dieser Technologie beschäftigt. Die ist nicht so so extrem, wie man das manchmal das Gefühl hat. Und aus dem schließe ich auch, dass Menschen viele Domänen bewahren werden. Dass natürlich Domänen geben wird, wo die Maschinen überlegen sind, so wie die Maschinen das schon immer machten, oder? Der Traktor kann besser pflügen als der Mensch. Das ist nicht überraschend, oder? Das ist ja auch das, was wir als Spezies besonders gut können. Wir können uns Werkzeuge bauen, die Dinge machen, die wir nicht können. Das ist das, was wir wollen. Aber dass uns das dann einfach komplett ersetzt, halte ich so für ein bisschen zu selbstkritisch.
Also jetzt noch für das gute Gefühl zum Schluss. Welche Domänen bleiben uns denn?
Also wir sind eine soziale Spezies und vieles, was wir tun, hat damit zu tun, dass wir anderen Menschen irgendwie eine Verbindung herstellen wollen mit denen. Und das glaube ich nicht, dass das Maschinen ersetzen können.
Vielen Dank. Dann lassen wir dieses Plädoyer als Ende stehen und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
Herzlichen Dank fürs Interesse.
Challenge.
Hallo Zita, ich habe gerade Podcast-Aufnahme mit dem Guido Berger zum Thema Turing-Test und hier kommt unsere Challenge für dich. Es geht um Shopping. Überleg dir ein Objekt, wo du am Überlegen bist, das anzuschaffen und du dann zuerst herkömmliche Google-Suche dazu starten und schau, auf was für ein Resultat du kommst und mach dann das Gleiche über ChatGPT. Und schau, wo du dort landest und vor allem auch, wie du das Verkaufsberatungsgespräch erlebst und was du da so zu berichten hast darüber. Viel Spass und wir sind gespannt, was du dir gegangen ist.